Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Den unsichtbaren Sehen ist das Thema dieser Woche. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Bibelgespräch. Ich freue mich schon, es gemeinsam mit meinen Gästen hier haben zu werden. Zu meiner Rechten Samuel und Yvonne, zu meiner Linken Esther und Heinz und ich darf das Gespräch leiten als der Carsten. Bevor wir jetzt in Gottes Wort einsteigen, möchte ich ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen uns heute mit einigen sehr schönen, aber vielleicht auch herausfordernden Textabschnitten auseinandersetzen. Wir brauchen dafür die Führung deines Heiligen Geistes. Bitte schenke uns deine erleuchteten Augen und Gedanken, dass wir auch wirklich das sehen und auch weitergeben, was aus deiner Sicht wichtig ist. Ich danke dir im Voraus dafür. Amen. Ja, bevor wir unseren ersten Textabschnitt lesen, habe ich die Frage an euch, welche Erfahrung habt ihr denn schon mit Großzügigkeit gemacht?
Sehr stimulierende.
Okay.
Ich erinnere mich da gerade an eine Szene vor vielen Jahren. Ich war gerade an der Uni und gab es ein Fach in Philosophie, Ethik. Und der Professor war wirklich sehr gütig mit uns. Wir haben eine tolle Zeit gehabt, ein Semester lang. Und dann wollte er eben, dass wir da eine Arbeit bringen, nicht? Und ich habe an meinem Computer auch diese Erinnerung immer wieder gehabt, nicht? Arbeit schreiben und so weiter. Aber das war nicht leicht, nicht? Viel Arbeit hier in Bogenhofen und so weiter. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Der Professor hat diese Arbeit 2 Jahre danach noch angenommen. Mhm. Das habe ich voll cool gefunden. Mhm. Und das motiviert mich auch meinen Studenten gegenüber eben sehr großzügig zu sein. Nicht?
Ist so. Die freuen sich drüber, ja.
Das glaube ich und hoffe ich, ja.
Also Großzügigkeit, ich habe jetzt dran denken müssen, als ich studiert habe, als meine Schulzeit zu Ende war und das Studium anfing, da haben meine Eltern mir immer gesagt, egal was du tust, ob du dich nochmal umentscheiden musst, egal was, wir werden dir deine Ausbildung bis zum Ende finanzieren. Und ich habe das immer sehr geschätzt. Ich habe das schon als sehr großzügig empfunden. Viele meiner Studienkollegen mussten sich irgendwie durchwursteln, durcharbeiten, konnten dann nicht so viel ins Studium investieren. Es war eine Großzügigkeit, die ich sehr geschätzt habe.
Ein großes Geschenk, ja. Genau, kann man den Eltern dankbar sein. Mhm.
Vorgestellt und sie hat es auch gekauft. Und dann legt sie mir anstatt 69 Franken, legt sie mir 100 hin und sagt, der Rest ist für ihr Studium. Also auch so in diesen kleinen Dingen, diese Großzügigkeit, finde ich auch immer wieder sehr spannend, wie wildfremde Leute, die auch großzügig sein können eigentlich.
Mhm. Großzügig aufgerundet.
Ja. Genau. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Großzügigkeit nicht unbedingt mit den Mitteln zu tun hat, die ein Mensch hat. Mhm. Also Großzügigkeit ist so eine Herzenssache. Es gibt Menschen, die zwar viel haben, aber nicht großzügig sind, obwohl sie es sein könnten, wo jeder andere denkt, der könnte, ja. Mhm. Und andere wieder, die eigentlich nicht so viel haben, aber großzügig sind und offenbar diese Quelle nicht versiegt für sie. Also das, ich glaube, dass das auch ein Prinzip ist, dass wenn man gibt, dass man auch wieder bekommt.
Genau. Wir wollen dem heute nachspüren. Und zwar am Herzen Gottes. Gott selber wird in seinem Wort als ein großzügiger Gott dargestellt. Als einer, der uns mit seinem Sohn alles schenkt. Mhm. Es sind Worte aus Römer 8, vielleicht einem der schönsten Kapitel der Bibel. Und ich möchte das mit euch gemeinsam aufschlagen heute und einige Verse daraus lesen. In Römer Kapitel 8 und dort die Verse 28 bis 39. Wer von euch würde das mal lesen wollen?
Ganz gerne lesen. Ja,
danke, Yvonne. Hm?
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Ja, danke schön. Ganz bekannte, wertvolle Worte. Woran wird denn hier in diesen Versen die Großzügigkeit Gottes deutlich?
Vers 32. Wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht alles schenken?
Das heißt, Gott schenkt nicht nur kleckerlesweise, er schenkt alles.
Vers 37 haben wir dieses alles noch einmal, ja? In dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat.
Ja, danke.
Es ist irgendwie das, was auch, glaube ich, Gott abgebildet hat in der Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Also jetzt gerade beim Durchlesen ist mir das so aufgefallen, Vers 39, wie der Hohes noch Tiefes, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Und wenn es gut läuft natürlich, ja, es gibt auch schlecht, also Beispiele, die dem nicht entsprechen, aber das ist, glaube ich, einfach das, was so untrennbar ist, ja, zwischen Eltern und Kindern auch, ja, diese Liebe. Und hier steht, dass das, was wir vielleicht unseren Kindern gegenüber empfinden, diese Großzügigkeit, da können wir hundertprozentig sicher sein, dass Gott die uns gegenüber empfindet.
Das erinnert ja an diese Worte aus Jesaja 49. Kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und selbst wenn es möglich wäre, ich nicht. Ja, sagt Gott.
Wir empfinden es manchmal umgekehrt. Also ich habe das schon öfters gehört, dass man sagt, wie kann Gott nur, ich würde doch als Vater anders und so. Ja? Also es ist eine Herausforderung irgendwie, dieser Vergleich. Aber es ist gut zu wissen, dass Gott eigentlich größer ist, selbst wenn wir es nicht so empfinden.
Genau. Ja, manchmal geht es auseinander, das, was wir eben erleben oder zu fühlen meinen. Ja.
Und er ist überall, nicht? Du hast ein Problem, Gott löst es. Du wirst beschuldigt, Gott macht gerecht. Du wirst verdammt, Christus ist auferstanden. Er vertritt dich, er bietet für dich. Wer kann dich davon scheiden? Also Christus ist im Zentrum, Gott ist im Zentrum aller deiner Probleme, in mich als Lösung. Und das ist schon, wenn man das jetzt so darstellen will, ein Bild dafür, dass praktisch alle unsere Probleme gleichzeitig Gottes Probleme sind, der sie aber ganz souverän lösen wird zu seiner Zeit.
Gott wird nicht von unseren Problemen auf dem falschen Fuß erwischt.
Nee.
Überrascht. Ja? Das gibt es einfach nicht.
Ja.
Ja, Gott hat es vorhergesehen. Gott weiß, wie er damit umgeht. Gott hat eine Lösung. Jetzt ist es ja so, also bei mir zumindest in der Lutherbibel sind ja ganz viele Verse fett gedruckt. Ja, also merkt schon, das sind ganz, ganz wichtige Verse. Eigentlich die Hälfte von dem Abschnitt hier. Ja. Und trotzdem gibt es ja da auch die nicht fett gedruckten Verse zwischendrin. Über die lesen wir manchmal schnell hinweg. Das sind nicht so die Verse, die auf unseren Spruchkarten stehen. Aber daraus können wir ersehen, wie die Situation von Paulus und den anderen Christen in Rom damals ausgesehen hat. Mhm. Ja, wie war denn ihre Lebensrealität der damaligen Zeit? Was sagen uns da diese Verse?
Ja, zum Beispiel Vers 35, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Schwert.
Ja, da würde man sagen, vielleicht so ein Stück weit das Erste, was du gerade gesagt hast, eigentlich, die könnten ja genauso sagen, das, was wir hier erleben, ja, wo ist denn da dieser Gott so irgendwo halt, ja? Ist er wirklich so gut wie ein menschlicher Vater, der für uns da ist? Ja, also sie erleben ja Dinge, die vielleicht sogar noch krasser sind als unsere Dinge, die wir heute erleben. Wird ja alles Mögliche aufgeführt.
Das ist ja auch, aufgrund von Christus erleben sie das, also weil sie sich zum Glauben bekennen.
Das ist der Punkt.
Deshalb erleben sie das alles. Aber gleichzeitig steht es dann auch wieder, und es sagt ja dann auch, zitiert ja auch den Psalm, wo er dann sagt, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Eigentlich bist du, also wegen dir kommt das zu uns. Und dann sagt er aber wieder im Vers 37, aber in diesem allen sind wir alles überwindet durch den, der uns geliebt hat. Das ist dann wieder Christus, der uns rausholt. Und ich finde diese Spannung ziemlich interessant.
Und es beginnt eigentlich bei Gott, nicht? Wenn hier zitiert wird, nicht, welcher seines eigenen Sohns nicht hat verschont. Das ist das erste und wichtigste Opfer, das gebracht wird. Und erinnert euch, wir hatten das vor einigen Wochen, das ist die Geschichte von Abraham. Nicht? Gott sagt zu ihm, du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Das wird hier praktisch zitiert bei Paulus. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das ist natürlich die Definition von Großzügigkeit schlechthin. Das heißt, im Opfer Jesu und dass Gott seinen Sohn gibt, offenbart sich eine Großzügigkeit, die Nachahmung sucht. Nicht? Also das ist eben auch uns zum Vorbild geschehen. Und so wie Gott uns behandelt, möchte er gerne, dass wir unsere Mitmenschen behandeln. Also da müsste praktisch so eine Art Klima von Großzügigkeit rund um uns ausbrechen.
Spannend eigentlich, ne? Also finde ich einen sehr schönen Begriff, Klima von Großzügigkeit. Ja, dass andere Leute das gleich spüren. Das ist jemand, der in der Großzügigkeit Gottes gebadet hat, ja, und der strömt es einfach aus. Ja, und andere spüren das. Das ist so die Lebenshaltung. Trotz, ja, all dieser Dinge, die einfach da stehen, Leid, Verfolgung, Schwert, wie Schlachtschafe geachtet werden, ja, so stellt man sich ja kein pralles geistliches Leben vor. Ja, und trotzdem, Samuel, du hast es angesprochen, schon Vers 37, ja, in alledem überwinden wir weit. Und da steht ein Wort, das gibt es nur hier im ganzen Neuen Testament, das gibt es nirgendwo sonst. Man könnte es vielleicht salopp übersetzen mit Supersieger sein. Ja, steckt so das Wort Hyper drin. Ja, wir kennen ja so in deutschen Fremdworten auch so Hyperschallwaffen.
Beim Überwinden meinst du?
Beim Überwinden, genau. Ja, richtig, wir überwinden weit. Ja, Luther übersetzt das mit weit, ja, dieses Hyper. Ich habe da einfach so ein Bild vor Augen, wie ein beispielsweise Usain Bolt, 200 Meter Weltrekord vor einigen Jahren, der lässt die Konkurrenz so weit hinter sich. Ja? 10 Meter sind da in der Ziellinie. Ja? Der läuft da ganz locker ein und dann kommt lange nichts. Ja? Also das ist so dieses Bild, super siegen. Ja? Einfach so ganz weit vorne sein. Wir überwinden weit. Das steckt da drin. Und die Frage ist, wie können wir eben auch heute in dieser Realität, ja, wie du sie angesprochen hast, Esther, die halt manchmal halt eher so uns das Gefühl gibt, es ist nicht so, ja. Gott ist nicht da und er ist auch ganz gewiss nicht großzügig. Wie können wir trotzdem in dieser Haltung leben, dass wir diese Supersieger sind durch Jesus, durch den, der uns geliebt hat?
Die Erwähnung der Probleme kommt ja hier nicht zu kurz. Nicht? Also wenn man sich jetzt die Feinde anschaut, nicht? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Was ist es denn, was da aufzieht, um das genau zu tun? Schon in 35 hast du allgemein nicht Trübsal, Angst, Verfolgung, Gefahr, Hunger, Schwert. Und in 38, wo er sagt, ich bin gewiss, ja, dass das alles nicht, da zählt er nochmal auf. Und dann sagt er aber ganz andere Wörter noch. Mhm. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Fürstentümer und Gewalten. Die Fürstentümer und Gewalten, das ist nicht der Kaiser von Rom. Das sind die Dämonen. Mhm. Da schwingt Epheser Kapitel 6 rein hier an der Stelle. Also dieses Gedankengut bei Paulus. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Hohes, Tiefes. Keine andere Kreatur. Es ist ja alles Kreatur. Auch der Teufel ist Kreatur. Kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und das ist jetzt so, dass praktisch die Feinde hier einfach nur deshalb erwähnt werden, in der Form, damit wir die Größe des Sieges verstehen. Die sagt er nicht, weil er das beklagt oder weil er darunter leidet, sondern er sagt das, damit ihr begreift, wir sind weit über all dem hinweg mit Jesus. Und das ist schon Hammer.
Also je größer eigentlich der Widerstand ist, ja, desto größer ist auch der Sieg.
Ja. Ja. Und darum kommt dieses Hyper-Über-Drüber-Sieg.
Mhm. Ich finde auch interessant, dass das mit dem Hypersieg genau nach dem eigentlich schlimmsten Vers kommt. Mhm. Ja, also getötet den ganzen Tag. Das ist schon also sehr depressive Darstellung des Seins. Ja. Und ich glaube auch, dass es so sein kann im Leben. Und das dann steht. Voll interessant, dass das im ganzen Neuen Testament das einzige Mal ist. Mhm. Genau nach so einem Vers. Mhm.
Was hilft euch denn praktisch dabei, in so einer Lebenshaltung heute zu leben? Ja, vielleicht fragt sich ja manche von unseren Zuschauern oder Zuhörern, ja, das sind Verse, die klingen ganz toll, ja, aber das hat einfach nichts mit meinem momentanen Leben zu tun. Was hilft euch denn, das so zu erleben, zu erfahren?
Also mir hilft dieses Wissen, selbst wenn ich es nicht spüre, selbst wenn Dinge im Leben schief laufen, dann kann ich immer wieder da zurückkommen und kann mir das durchlesen und kann es wissen. Aber ich glaube, das, was mir mindestens genauso hilft, ist die Beziehung zu diesem Gott, den ich erlebe. Dieses ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein, wenn ich das erlebe, dass Gott immer für mich ist. Dann kann ich dem auch vertrauen, selbst wenn Dinge kommen, die so scheinen, als wären sie wider mich oder die vielleicht auch wirklich gegen mich gerichtet sind. Aber mit Gott weiß ich, er wird irgendwie umdrehen. Er ist zumindest für uns, wenn auch die ganze Welt gegen mich ist. Ja, er ist für mich und das kann einen schon durchtragen. Also mich trägt das durch.
Das erinnert mich an den Spruch, ein Mensch mit Gott ist immer eine Mehrheit. Mhm. Ja.
Vers 28 ist auch so einer, wie oft habe ich mir den schon vorgesagt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, selbst wenn man es nicht sieht, aber meistens in der Rückschau sieht man das dann doch. Ja? Ellen White schreibt das mal, dass wenn wir dann zurückschauen werden, dass wir sagen werden, ich hätte nicht anders geführt werden wollen von Gott. Mhm. Auch wenn man in der Situation sich denkt, wie kann Gott nur? Ja,
ja, das ist ein krasses Zitat. Mhm. Ja, sehr herausfordernd, aber auch ermutigend.
Ja.
Genau.
Mir fällt der Psalm 42 ein an der Stelle. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Also tiefe Sehnsucht. Dann heißt es, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Also genau diese Situation, dass man das Gefühl hat, man geht durch Prüfungen, die einfach schwierig sind und die Frage, nun, wo ist jetzt dein Gott, der dir hilft? Mhm. Und das Ganze mündet in das, dass er sagt, nicht, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Also die Idee ist, du überwindest es durch den Glauben. Die Frage oder sozusagen die Aufforderung, schau doch auf deine momentane Situation, wo ist hier nun dein Gott, ist eine irreführende Es ist eine irreführende. Und es ist eine Frage des Spottes und des Hohnes. Und das müsste man praktisch durch den Glauben durchschauen und überwinden. Und selbst wenn wir, und das ist ja bei den Psalmen generell so angelegt, nicht? Selbst wenn du erleiden musst, dass es dir schwierig geht, wird der Psalmist immer davon ausgehen, dass Gott dir auf jeden Fall hilft. Mhm. Und es mag sein, dass es erst in der Auferstehung ist. Mhm. Und es mag sein, dass du das hier sozusagen verteidigst, an Gott glaubst und sagst, und das ist mein Gott, der mir hilft. Und alle können dich verspotten. Und du sagst, und er hilft mir trotzdem. So, aber du kannst nicht jetzt sagen, schaut, das und das und das sind die Punkte. Oft schon. Oft siehst du ganz deutlich, da hat mich Gott aus einer Situation befreit, die war schwierigst und Gottes Kraft war sichtbar. Aber es gibt auch Menschen, die das jetzt nicht erleben und trotzdem ihren Glauben an die Hilfe dieses Gottes nicht aufgeben und einmal sagen werden, seht, ich habe gewusst, dass mein Gott mich da rausholt, dass mein Gott mich da rausholt.
Das finde ich so schön, weil selbst wenn die eine schwere Krankheit haben und sterben dran, wissen wir, dass auch der Tod uns nicht trennen kann.
Genau ist der Punkt.
Ja. Ja. Das ist sehr ermutigend.
Ich glaube, die herausfordernd, also es gibt ja verschiedene Arten dieser Verzweiflung. Ja. Es gibt die, wo man unvermittelt dazu kommt und sich verlassen fühlt und gegen etwas kämpft. Und dann gibt es die, wo man doch auch eigene Schuld empfindet oder also diese Verzweiflungen, ja, wenn da steht, wer will verurteilen? Ja, Christus ist hier, der gerecht macht. Es ist für mich dieser Aspekt schon auch drin, dass wir als Menschen oft kämpfen und auch teilweise selbst verschuldet mit Dingen kämpfen oder mit Situationen. Und gerade in sowas habe ich schon gemerkt, dass gläubige Menschen füreinander Verantwortung haben, in dem, wie sie miteinander umgehen. Weil mein Mann ist zum Beispiel ein extrem gnädiger Mensch. Ja? Also wenn er was falsch macht, ich kann richtig streng mit ihm sein sozusagen, ja? Und ihm wirklich da so richtig nur spüren lassen, dass das jetzt nicht gepasst hat. Er ist es überhaupt nicht zum Beispiel. Und ich muss sagen, seit ich ihn so kenne, ja, kann ich mir das viel besser vorstellen, wie Gott uns nicht verdammt. Weil er ist ein Typ, der sich da überhaupt nicht draufsetzt, wenn du was falsch gemacht hast. Ja? Und das ist zum Beispiel, glaube ich, oder das meine ich damit, dass wir auch füreinander da Verantwortung haben, wie wir einander diesen Gott spiegeln sozusagen. Ja? Also wie wir miteinander umgehen, wenn wir Fehler machen und so weiter. Und weil wir ja vorher gesagt haben, dass es im Prinzip auch menschliche Beziehungen sind, die diese Beziehung abbilden. Und da habe ich den Eindruck, also gerade als Pädagogin ist für mich das irgendwie eine interessante Frage immer, ja, welches Bild gebe ich meinen Schülern über Gott? Und dass ich da schon mit dem, wie ich mit ihnen umgehe, ihnen sehr viel zeigen kann oder auch sehr viel kaputt machen kann.
Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ja, was wir auch vorher schon mal kurz gestreift haben, so diese Großzügigkeit eben aneinander spüren lassen, ja, weitergeben, dass andere das auch spüren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich an den Verheißungen festhalten, die wir bekommen haben, auch wenn man noch nicht gleich sieht, dass sie sich erfüllen in dem festen Wissen und Glauben, dass Gott da ist. Aber manchmal muss uns eben auch ein anderer Mensch daran erinnern, wenn wir in solchen schwierigen Situationen sind. Da brauchen wir vielleicht einen anderen Menschen, der uns einfach hilft, in dieser Haltung eines großzügigen Gottes zu bleiben, zu verharren, weil halt nicht immer gleich eine Antwort kommt. Ja, also das Thema des Wartens im Schmelztiegel ist ein ganz schwieriges Thema. Das werden wir in 3 Wochen nochmal vertieft auch diskutieren. Ja, dass wir eben halt nicht immer gleich, ja, manchmal vielleicht sogar gar nicht auf dieser Erde hier eine Lösung eben sehen werden, aber sie kommen trotzdem, ja, das im Glauben festzuhalten, auch wenn wir warten. Ich möchte noch einen weiteren Text mit euch anschauen von Paulus, der auch ein ganz fantastischer Text ist aus Epheser Kapitel 1 und da die Verse 18 bis 23 mit euch lesen. Vielleicht, Esther, dürfte ich dich mal bitten, den zu lesen mit uns?
Ja, nochmal Epheser 8.
Epheser Kapitel 1, genau, von Vers 18 bis 23.
Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.
Dankeschön.
Das ist ein riesiger Satz, der noch nicht zu Ende ist und vorher auch
schon gestartet. Also Paulus hat teilweise, wenn man das im Griechischen liest, furchtbare Sätze geschrieben. So, ne? Also trotzdem auch unheimlich schön vom Inhalt her. Ja. Wozu brauchen wir jetzt diese erleuchteten Augen des Herzens? Was schreibt Paulus hier?
Um die Großzügigkeit Gottes zu erkennen.
Um die Großzügigkeit Gottes zu erkennen, genau.
Den Reichtum an Herrlichkeit, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns.
Das fließt so richtig über, ne?
Das ist genau, wirklich
so. Liest, ja.
Vers 21 ist auch so, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst man noch nennen kann, nicht allein in dieser Welt, auch in der zukünftigen. Also es, ja. Setzt immer noch eins drauf.
Auch noch das Haupt der Gemeinde und die Fülle. Ja, also wenn man da jetzt so über drüber Wörter suchen würde, finden das ganz viele.
Ganz viele, ja.
Genau, ja, Paulus schöpft hier aus dem Vollen, ja, weil er eben aus Gott schöpft. Schöpft er aus dem Vollen. Ja, übrigens auch hier wieder kommt dieses überschwängliche Yvonne, da steckt schon wieder so ein dieses Hyper drin, ja, diesmal in der griechischen Form in mit dem Verb für werfen, ja, praktisch überwerfen. Ich sehe da gerade so einen Diskuswerfer vor mir in so einem griechischen Amphitheater, der während das andere Feld eben einfach so ein paar 30, 40, 50, 60 Meter wirft. Dann kommt Gott einfach und sein Diskus fliegt aus dem Amphitheater raus. Ja, dieses Überhinauswerfen, ja, das steckt da drin, dieses überschwänglich, überragend, übertreffend. Ja, so dieses Überdrüber. Und so wird die Kraft Gottes beschrieben. Und jetzt, das Spannende ist eben, das ist die gleiche Kraft, die eben Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn eingesetzt hat im Himmel über alle Mächte, Reiche und Gewalten. Und das sagt Paulus, und genau diese Kraft ist bei euch wirksam. Ja, wirksam, energetisiert, ja, Energia. Das ist die Kraft, die auch bei euch wirksam ist. Ja, was bedeutet das für euch, dass eben diese gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch heute wirksam ist?
Das sprengt eigentlich mein komplettes Verständnis. So. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So. Mhm. Diese Kraft, die einen Toten erweckt, die jetzt in mir wirkt, das ist für mich, also das ist so wie man kann nicht Gott erkennen, so es ist irgendwo eine Grenze erreicht. Ich kann es nicht in seiner Fülle verstehen.
Und das griechische Wort übrigens für Kraft ist Dynamis. Da kommt Dynamit her. Von dem her sprengt die Vorstellungskraft im wörtlichen Sinn. Ja.
Es ist, als ob er stammelte. Nicht? Es fehlen ihm die Ausdrücke. Er sucht nach Ausdrücken, um einfach zu beschreiben, dass wir bei all unseren Problemen eigentlich keine Probleme mehr haben. Es ist ein bisschen widersprüchlich jetzt von den Aussagen her, nicht? Aber das alles bedeutet, wenn Gottes Kraft in dieser Form wirkt und auch für dich wirken wird in deiner Auferstehung, was willst du? Was fehlt dir?
Und weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Der Elisa in Dothan, wenn hier steht, er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, ja? Ich glaube, wir sollten viel mehr darum beten, dass Gott uns unsere Augen auftut und wir, wenn wir sehen, da kämpft was gegen uns, dass wir diese feurigen Rosse sehen, die eigentlich viel mächtiger sind und die für uns kämpfen auf unserer Seite.
Dass wir Gottes Möglichkeiten ja. eben sehen können.
Genau, ja. in unseren deswegen, Unmöglichkeiten.
Ja, ganz genau. Und deswegen ist eine Lisa in Dothan ganz gelassen. Und dann Jesus auf dem stürmischen See ganz gelassen, weil sie die überschwängliche Kraft Gottes sehen und kennen.
Kennen.
Und das macht den Unterschied.
Ja. Wir kommen da ja auch vor, im Vers 22, ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Das heißt im Prinzip, er ist das Haupt, wir sind sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wir sind sozusagen an der Quelle direkt dran als Körper von dieser Fülle.
Genau, wir sind verbunden einfach mit dieser großen Kraft. Ist Christus für uns, wer kann gegen uns sein? Ja? Im Prinzip so die gleiche Sprache wie in Römer 8. Genau. Ich möchte noch mal einen Text aus dem Alten Testament in den letzten Minuten dazu nehmen. Auch ein ganz bekannter Text aus Jesaja Kapitel 40. Der aus dem letzten Drittel des Jesaja-Buchs kommt, wo Jesaja schon mal so eine prophetische Vorausschau 150 Jahre in die Zukunft von seiner Zeit gemacht hat und das Ende quasi des babylonischen Exils schon vorhersieht, während die Juden eben da noch festsitzen und sich das auch gar nicht vorstellen können. Und er gibt hier, ja, wird ja auch als der Evangelist des Alten Testaments bezeichnet, diese Trostworte. Und ich lade nochmal, vielleicht Heinz, könntest du mit uns in Jesaja 40 die Verse 26 bis 31 lesen. Mhm.
Hebet eure Augen in die Höhe und sehet, wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Damit meint er die Sterne am Himmel. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht matt werden.
Da steht's drin, in Vers 27, Esther, was du vorher auch mal so kurz erwähnt hast. Das ist dieses Gefühl, was auch wir heute eben immer wieder haben. In der Übersetzung Hoffnung für alle steht hier, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Ja, das ist so dieses Gefühl. Was können wir uns denn bewusst machen, wenn uns dieses Gefühl in unserem alltäglichen christlichen Leben beschleicht, dass Gott uns vergessen hat? Na, all diese schönen Verheißungen, die wir gelesen haben, dass das nur irgendwelche Worte sind, aber in unserem eigenen Leben sieht es anders aus.
Ich denke, solche Zweifel sind ja schon hartnäckig. Also wenn man die hat, die halten sich schon sehr lange. Also etwas, was mir immer hilft, das haben wir vorher schon angesprochen, die Gemeinschaft, von anderen ermutigt zu werden, aber gleichzeitig auch die Vorstellung, die wir jetzt hier erlebt haben, wie Gott ist, welche Kraft er hat. Ich denke da immer an 2. Mose, wenn das Volk Israel die Gebote bekommt und ich mir vorstelle, wie Gottes Herrlichkeit so herunterkommt, die Wolke bedeckt so die Leute und die sagen, hey Herr, rede nicht mit uns, lass Mose mit uns reden, aber nicht du, denn wenn du mit uns redest, so werden wir sterben. Diese Vorstellung von Gottes Macht, wenn ich mir die in so einer Situation immer wieder vorstelle, braucht es eine Weile, aber irgendwann dann checke ich es wieder, hey, Gott ist ja der, vor dem die Leute geflohen sind, weil sie Angst hatten, dass sie sterben würden. Wie groß ist dieser Gott? Diese Vorstellung allein, ich glaube, das fehlt uns manchmal. Wir lesen oftmals Buchstaben und so, aber diese Vorstellung, sich vorzustellen, wie das denn damals war, das hat schon einiges an Kraft, finde ich.
Also andocken an die Geschichten, die wir haben hier.
Auf jeden Fall.
Und auch damals haben Menschen dieses Gefühl gehabt, aber haben eben trotzdem erlebt, wie Gott dann eingegriffen hat.
Und das ist eine Verheißung, die wir in Anspruch nehmen können, wenn hier steht, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Dann darf ich wissen, egal wie lange ich warten muss, er wird mir helfen, es zu ertragen.
Ja, welche Kraft ist es nochmal? Haben wir gerade gelesen in Epheser 1. Ja. Das ist diese Hyperkraft,
überschwängliche,
mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, diese.
Und er sagt ja hier nicht nur, ihr werdet es irgendwie aushalten, sondern dann sagt er sogar in Vers 31, die auf den Herrn harren, da gehört ja schon Geduld auch dazu, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren. Das heißt, wir werden nicht nur irgendwie es halt schaffen, dass wir durchkriechen, wir werden sogar auffahren.
Was hilft euch noch, wenn dieses Gefühl aufkommt, der Herr hat uns verlassen?
Es ist dieses Aber. Nicht. Da gibt es irgendein Problem, aber.
Ja.
Oder da gibt es die Beschreibung, ich denke gerade an einen Psalm, Psalm 73, da heißt dann am Schluss, dennoch. Mhm. Also dieses trotz dem alten Drachen. Nicht? Ja. Da kann kommen, was will. Und die Leute, die eben diesen Glauben pflegen, die stehen halt dann da, das Ganze rauscht und faucht über sie drüber. Und sie sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Also warst du ein bisschen so eine trotzige Einstellung? Nein, ich lasse mich jetzt nicht wegspülen, ich bleibe jetzt einfach, ich bleibe stehen.
Ja.
Das wollte ich vorhin auch reinschmeißen, den Psalm 73, nachdem du den Psalm 42 gesagt hast, weil das ist, ich finde, mega faszinierend. Er beschreibt zuerst, wie das alles geht, und er hat so viele Sorgen und so viel, was ihn bedrückt, und er ist vergebens, was ich mit meinen Händen mache, denen geht's doch so gut, mir geht's so schlecht die ganze Zeit und sowas. Und dieser Wendepunkt dann, wo es dann heißt, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jenes Ende gewahrte, und ab da ändert sich das Ganze, er beschreibt es, und dann sagt er zum Schluss dennoch, ich bin stets, also dennoch halte ich mich zu dir. Ich finde das so krass, dieser Wendepunkt ist in den Heiligtümern Gottes. Das finde ich so spannend, dass er das so beschreibt, wie es eben so geht. Und ich meine, es ist ja hier der Psalm 73 so ein Erfahrungsbericht. Und manchmal helfen uns auch Erfahrungsberichte, die wir vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben. Wie hat uns Gott vielleicht früher mal geführt in anderen Problemen, oder wie hat er andere Menschen geführt? Und dadurch können wir auch ermutigt werden.
Mhm. Danke.
Es ist sogar, denke ich, eine sehr große Quelle der Ermutigung.
Mhm. Esther? Für mich steckt ganz viel in diesem, bei Vers 26 ist diese erste Phrase, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Dieses Aufschauen, wo auch immer man das im Leben und im Alltag schafft. Ja? Also das kann sein, dass ich mir kurz Zeit nehme, mitten im Tag und kurz innehalt und rausschau beim Fenster und über den Wald rausschau und einfach diese Ruhe bekomme. Oder auch der Sabbat. Ja. Also bei mir ist dieses Aufschauen ganz stark, in meine Gemeinde zu gehen und innezuhalten, mit meinen Geschwistern darüber zu reden, wie es uns geht und über das, was Gott mit uns machen möchte. Das ist für mich dieses Aufschauen. Und das ist das, was mir hilft. Ja. Immer diese Momente, wo ich aufschaue. Egal, wie die jeder individuell gestaltet.
Also wir sehen, es gibt hier einige Punkte, die wertvoll für uns sind. Dieses sich erinnern an Erfahrungen, die Gott uns oder eben anderen Menschen in der Vorzeit geschenkt hat. An biblische Erfahrungsberichte anknüpfen, von anderen Menschen ermutigt werden, die uns Gottes Großzügigkeit zusprechen. Aber auch in der Schöpfung oder im Sabbat das Wesen Gottes wahrnehmen. Das kann uns helfen in solchen Zeiten, wo wir eben noch Wartende sind. Aber die Zeit wird fühlbar für jeden kommen, dass wir als Supersieger enden. Samuel, darf ich dich noch einladen, zum Abschluss mit uns zu beten?
Lieber Gott, vielen Dank für das. Für die Bibelstellen, die wir heute betrachten durften, habt du Dank, dass du in deinem Wort uns Dinge beschreibst, die wir heute gebrauchen können. Sie waren damals gültig und heute haben sie immer noch diese Gültigkeit, auch in unserer modernen Zeit. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen erleuchtest mit deiner Wahrheit, dass du unsere inneren Augen auftust, sodass wir sehen, dass du doch um uns herum bist, dass du größer bist als die Probleme, die wir fürchten, Herr. Lass uns bitte dessen immer gewiss sein, für deine große Macht und Herrlichkeit, für die wir auch eintreten wollen, Herr. Segne uns heute an diesem Sabbattag und hab du Dank, dass du bei uns bist. Amen.
Amen. Amen.